Johannes Haag und Markus Wild. Philosophie der Neuzeit. Im 17. und 18. Jahrhundert brodelte es in Europa. Die Philosophie suchte Antworten für die großen und drängenden Fragen der Menschheit. Sind wir von Natur aus gut oder böse? Ist Gott für uns erreichbar oder fern und unverständlich? Wie sieht eine Gesellschaft aus, die die Freiheit des Einzelnen respektiert? Denker wie Descartes, Spinoza, Leibniz und Locke bedienten sich strenger Rationalität, um hinter die Geheimnisse der Welt zu blicken und zu erklären, warum die Dinge sind, wie sie sind oder wie sie sein sollten. In diesen Blinks wirst du zahlreiche Denker und ihre gewagten Thesen kennenlernen, die die westliche Geistesgeschichte für Jahrhunderte prägten und den Grundstein legten für die Aufklärung, die Revolution der Naturwissenschaften und die moderne Demokratie. Diese Blinks bieten dir also eine hochkonzentrierte Dosis Philosophie. Blink Nummer 1. Descartes' Denken begann mit radikalem Zweifel und begründete damit die Philosophie der Neuzeit. Wie können wir überhaupt etwas wissen? Könnte nicht alles, was wir wahrnehmen und denken, unsere ganze Welt also, auch ein Traum sein, der so überzeugend ist, dass er uns als Wirklichkeit erscheint? Mit dieser fundamentalen Skepsis läutete der französische Philosoph René Descartes zu Beginn des 17. Jahrhunderts die Neuzeit in der Philosophie ein. Descartes' Streben nach geistiger Autonomie führte dazu, dass er sich auf die Suche nach Wahrheiten machte, die den Wechsel der Zeiten überdauern. Deshalb wandte er sich von allen allgemein anerkannten Wahrheiten ab, über die sich eine Gesellschaft einig ist. Um ewige Wahrheiten zu erkennen, können wir uns nicht auf vermeintliche geistige Autoritäten verlassen, denn deren Denken ist gebunden an die Epoche, der sie angehören, und an den Kulturraum, der sie prägt. Wenn sich die Weltbilder in der Geschichte also immer wieder wandeln, wie können wir wissen, was die echte Wahrheit ist? Die erste Frage lautet jedoch, wie findet man ewige Wahrheiten? Descartes sah sich hier vor zwei grundlegenden Problemen. Das erste ist das bereits erwähnte Traumargument. Unserer sinnlichen Wahrnehmung können wir nicht trauen, denn Träume können uns wie Wirklichkeit erscheinen. Eine Lösung dafür wäre, nur auf unser a priorisches Wissen zu vertrauen. Wir wissen etwas a priori, wenn es ohne gemachte Erfahrung in der Welt wahr ist, zum Beispiel, dass 2 plus 2 4 ergibt. Wir müssen nicht erst 2 mal 2 Äpfel zusammenlegen, um festzustellen, dass diese Aussage korrekt ist. Doch auch an der Erkenntnis zweifelte Descartes, und zwar wegen des zweiten Problems, dem Argument vom Täuschergott. Auch die a priorische Erkenntnis könnte demnach Schein sein, da Gott unseren Verstand täuschen könnte. Vielleicht bilden wir uns also selbst das Einmaleins nur ein. War Descartes also der Ansicht, dass wir gar nichts wissen können? Nein. Mit seiner Methode des Zweifels schälte er stattdessen die eine ewige Wahrheit heraus, auf die er seine Philosophie aufbaute. Sie ist die wohl bekannteste Idee der Philosophiegeschichte. Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Selbst wenn alles falsch ist, was ich denke, dass es etwas gibt, das denkt, ein denkendes Ding, eine res cogitans, ist für Descartes zweifellos. Und wenn wir denken, betreten wir nach Descartes das Reich der Ideen. Unter sämtlichen möglichen Ideen nimmt die Idee Gottes eine Sonderstellung ein. Denn dass wir die Idee Gottes überhaupt denken können, beweist bereits seine Existenz. Eine weitere der gesuchten ewigen Wahrheiten. Descartes argumentierte folgendermaßen. Da Gott die Idee einer unendlichen res cogitans ist, kann sie nicht aus einer endlichen res cogitans, das heißt aus uns selbst, stammen. In anderen Fällen funktioniert der Schluss von Gedanke zu Wirklichkeit allerdings nicht. Wir können zum Beispiel Einhörner denken, deswegen existieren sie aber noch lange nicht. Ähnlich einflussreich wie die Aussage »Ich denke, also bin ich« war Descartes Trennung von Körper und Geist. Descartes unterschied zwischen ausgedehnten Dingen und denkenden Dingen. Unser Geist denkt, ist aber nicht ausgedehnt und unser Körper ist ausgedehnt, denkt aber nicht. So wie Descartes die Autonomie des Denkens durch das Infragestellen allgemein anerkannter Wahrheiten verfocht, hielt er auch unseren Geist für unabhängig von unserem Körper. Blink Nummer 2. Thomas Hobbes Gesellschaftsvertrag war die Antwort auf den Krieg aller gegen alle. Hobbes und die Angst. Sie wurden, wie er selbst schrieb, als Zwillinge geboren. Der englische Philosoph wurde 1588 geboren und musste Zeit seines Lebens die Wirren und die Gewalt eines langen Bürgerkriegs in seinem Heimatland miterleben, samt der Enthauptung des Monarchen Karls II. Und der Etablierung der noch heute formal geltenden konstitutionellen Monarchie. Mit dem Schrecken vor Augen, was Menschen einander antun, wenn die gesellschaftliche Ordnung zerfällt, begründete er die politische Philosophie mit dem Begriff des Gesellschaftsvertrags. Hobbes' Denken war stark von einem mechanistischen Weltbild geprägt, das von der damaligen Physik ausging. Darin war Bewegung der Ausgangspunkt aller Veränderung im materiellen Universum. Nach Art der Bewegung ordnete Hobbes auch die wissenschaftlichen Disziplinen. Die Geometrie betrachtet die Konstruktion von Figuren, die durch die Bewegung von Punkten entstehen. In der Physik geht es um die Bewegung von Körpern, die durch die Naturgesetze bestimmt werden. Und die Anthropologie untersucht die Bewegung der menschlichen Psyche, die den Leidenschaften folgt. Die politische Philosophie bzw. politische Wissenschaft sollte sich dementsprechend der Bewegung vieler Menschen widmen, die zusammen einen politischen Körper, den Staat, formen. So begann Hobbes darüber nachzudenken, was die Bewegungsgesetze der Politik sind, und verfasste mit diesem Ziel sein berühmtestes Werk, den im Jahr 1651 erschienenen Leviathan. Hobbes hatte ein äußerst pessimistisches Bild des Menschen, was aus seinen eigenen Erfahrungen entsprungen sein mag. Ohne einen Staat befindet sich der Mensch im Naturzustand. Dieser ist nicht historisch, sondern rein hypothetisch zu verstehen. Er diente Hobbes als methodische Stütze. Im Naturzustand hat jeder Mensch das Recht, alles zu tun. Und da Menschen egoistisch und gewalttätig sind und nur ihrem Überlebensinstinkt folgen, gleicht der Naturzustand dem Krieg aller gegen alle. So ist das menschliche Leben in Hobbes berühmten Worten einsam, armselig, hässlich, tierisch und kurz. Der einzige Ausweg aus diesem Zustand besteht darin, dass sich der Mensch seiner Gabe der Vernunft bedient. Aus der Vernunft und dem Trieb zur Selbsterhaltung folgt der Gesellschaftsvertrag, in dem alle ihr Recht auf alles an einen Souverän abtreten. So ist dieser Souverän absolut in seiner Macht und muss es nach Hobbes sogar sein, denn nur ein absoluter Souverän kann durch Gesetze und das Recht auf Gewalt, das nur er besitzt, den Krieg aller gegen alle verhindern. Der Einfluss Hobbes auf die Geschichte des politischen Denkens war enorm. Er begründete die politische Wissenschaft als autonome Disziplin. Gleichzeitig forderte er, dass die Autonomie des Einzelnen vollständig im Staat enden müsse. Blink Nummer 3. Spinoza widersprach Descartes Trennung von Körper und Geist und entwickelte einen philosophischen Pantheismus. Mit Baruch de Spinoza geht es nun wortwörtlich an die Substanz und zurück zu metaphysischen Fragen. Der holländische Denker lebte Mitte des 17. Jahrhunderts und war, wie auch Descartes, strenger Rationalist. Die Philosophie sollte sich an der Mathematik orientieren, und so wurde für ihn das Prinzip des zureichenden Grundes zentral. Alles, was der Fall ist, braucht demnach eine vollständige, vernünftige und nachvollziehbare Erklärung. Spinoza gelangte hierbei jedoch zu anderen Schlussfolgerungen als sein Kollege Descartes. Seine Kritik richtete sich auf den, wie er meinte, defizitären Substanzbegriff der kartesischen Philosophie. Wie wir gesehen haben, betrachtete Descartes Körper und Geist als getrennt voneinander und zwei verschiedenen Substanzen zugehörig, die unterschiedliche Eigenschaften aufwiesen. Für Spinoza hingegen waren Sein und Wissen, das heißt Körper und Geist, untrennbar miteinander verbunden und Teil derselben Substanz. Er definierte Substanz als dasjenige, was in sich selbst ist und durch sich begriffen wird. Also etwas, das gänzlich unabhängig von allem ist und nur aus sich selbst hervorgeht. Deshalb kann es auch nur eine ewige Substanz geben. Spinoza leugnete demnach nicht den Unterschied zwischen Körper und Geist. Diese waren für ihn letztendlich jedoch nur verschiedene Eigenschaften derselben Substanz. Wie können wir Spinozas Substanz noch etwas genauer fassen und wie verhält sich diese zu seinem Begriff von Gott? Spinozas Gedanke, der Substanz und Gott zusammenbrachte, nennt sich Pantheismus, also die Sichtweise, dass Gott und die Natur bzw. alles, was existiert, ein und dasselbe sind. Zunächst ist bei Spinoza alles, was Substanz ist, auch existent. Gott wiederum ist diejenige Substanz, die unendlich viele Eigenschaften auf sich vereint. Da es aber nur eine Substanz gibt, muss Gott diese Substanz sein und notwendigerweise auch existieren. Zugespitzt könnte man also sagen, dass es Gott gibt und sonst nichts. Spinozas Gottesbegriff hatte dabei nichts mit einem personalen Gott oder Schöpfergott gemein. Vielmehr sind Gott, Natur und Substanz eins. Und die Natur ist die Gesamtheit aller möglichen Erscheinungsformen der göttlichen Substanz. Die Idee des Pantheismus war für die damalige Zeit revolutionär und provozierte die religiösen Autoritäten. Auch in Spinozas Philosophie spielte der neuzeitliche Gedanke der Autonomie eine wesentliche Rolle. Als Menschen sind wir insofern autonom, als wir unser eigenes Sein als Ausdrucksform der göttlichen Substanz erkennen können und wir alle den gleichen Zugang zu Gott und Natur haben. So war in Spinozas Weltbild eine für die damalige Zeit unerhörte Liberalität enthalten. Blink Nummer 4. Der Streit zwischen Arnauld und Malebranche über unsere Möglichkeit, Gott zu erkennen, prägte die neuzeitliche Philosophie des 17. Jahrhunderts. Auch nach Spinozas frühem Tod 1677 wurde die philosophische Debatte um die Erkenntnis Gottes weiter erbittert geführt. Der philosophische Konflikt der beiden Theologen Antoine Arnauld und Nicolas Malebranche prägte den Diskurs der Philosophie des 17. Jahrhunderts nachhaltig und setzte auch der Freundschaft der beiden Denker ein Ende. Arnauld war der Meinung, dass Menschen als endliche Wesen das wahre Sein Gottes gar nicht erkennen könnten. Er fühlte sich darin der janseistischen Theologie zugehörig, einer auf den Kirchenvater Augustinus zurückgehenden Gnadenlehre. Sie besagt, dass der Mensch inhärent böse und deshalb auf die Gnade Gottes angewiesen ist. Damit traten die Janseisten den Jesuiten entgegen. Letztere waren der Ansicht, dass die Neigung zum Guten das menschliche Wesen bestimme. Nach Arnauld war der Mensch also von Gottes Gnade abhängig, hatte aber keine Möglichkeit, Gottes unendliches und allmächtiges Wesen zu erkennen. Malebranche dagegen teilte zwar die Verehrung für Augustinus, doch folgte er Arnauld nicht in seinen pessimistischen Schlussfolgerungen. Für Malebranche bedeutete der menschliche Verstand selbst bereits Teilhabe an den göttlichen Ideen und die Fähigkeit, Gott zumindest teilweise zu erkennen. Da die menschlichen Ideen Teil des göttlichen Geistes sind, kann der Mensch dank ihnen eine Schau der Dinge in Gott erleben. Letztendlich ist der Wille Gottes jedoch auch nach Malebranche dem Menschen unzugänglich. Diese Sichtweise legte Malebranche in seiner Abhandlung von der Natur und der Gnade dar, die 1680 erschien. Sie war der Startschuss der theologischen Debatte, die das Ende des 17. Jahrhunderts prägte. Für Arnauld war bereits die Unterscheidung von Wille und Verstand Gottes nicht möglich, da eine solche Unterscheidung Gottes Allmacht einschränken würde. Für ihn waren menschliche Ideen und Vorstellungen kein Tor zum göttlichen Geist. Gott blieb dem Menschen in seiner Gänze auf ewig verborgen. In einem jedoch waren sich Arnauld und Malebranche einig. Sie widersprachen Spinozas Pantheismus. Für sie war Gott personal zu denken, ein allmächtiges, fernes Wesen, von dem wir Menschen vollständig abhängig sind. Im 17. Jahrhundert wurde parallel zur theologischen Debatte aber auch die von Hobbes etablierte politische Theorie, die bis heute unser Verständnis von Individuum und Gesellschaft prägt, weitergeführt. Ein Beispiel dafür ist der britische Philosoph John Locke. Blink Nummer 5. Lockes Philosophie brachte die Ideen des Empirismus und Liberalismus auf die Weltbühne und prägte damit die westlichen Gesellschaften. Im Werk des englischen Philosophen John Locke, der 1632 geboren wurde, wird das neuzeitliche Streben nach Autonomie explizit und als das Fundament von Erkenntnis und Gesellschaft etabliert. Weder unsere Sicht der Welt noch die Ordnung unserer politischen Gemeinschaft dürfen sich auf überlieferte Autoritäten stützen, sondern müssen sich aus unserer Freiheit ergeben. So vereint Lockes Werk zwei Pfeiler des westlichen Denkens, Empirismus und Liberalismus. Die Schule des Empirismus stützt sich auf die Überzeugung, dass jegliche Erkenntnis auf unserer Erfahrung beruht und steht damit der Naturwissenschaft Pate. Locke argumentierte so gegen die damals verbreitete Auffassung, dass Ideen von Moral und Naturgesetzen dem Menschen angeboren seien. Für ihn gingen alle unsere Ideen aus Erfahrungen hervor, seien es Wahrnehmungsideen, die äußeren Erfahrungen entstammen, oder Reflexionsideen, die sich aus inneren Erfahrungen ergeben, etwa indem wir ein Gefühl oder Bedürfnis reflektieren und dadurch erkennen. Diese Ideen bilden dann unsere Gedanken, und dank diesem gelangen wir schließlich zur Erkenntnis. Nicht weniger modern ist Lockes Entwurf eines Staatswesens, das auf der Freiheit des Einzelnen beruht. Dabei ging er wie Hobbes von einem Naturzustand aus, doch für Locke war dieser kein hypothetischer, sondern ein historischer Zustand und auch weniger düster. Statt des Kriegs aller gegen alle sind die Menschen von Natur aus mit den Rechten auf Leben, Freiheit und Besitz ausgestattet, die einhergehen mit der Pflicht zur Selbsterhaltung sowie der Pflicht, niemandem seines Lebens oder seiner Grundlage zur Selbsterhaltung zu berauben. Diese Rechte und Pflichten besitzt der Mensch von Natur aus, da sie von Gott gegeben sind. Darauf aufbauend entwickelte Locke seine Theorie des Eigentums, die für seine Staatstheorie entscheidend war. Zunächst ist die Erde für Locke, gemäß dem damaligen Konsens, ein Geschenk Gottes an die gesamte Menschheit und der eigene Körper ist wiederum Eigentum eines jeden Menschen. Wenn der Mensch nun eine natürliche Ressource mit seiner Arbeit vermischt, zum Beispiel indem er Land bebaut, so werden die Früchte seiner Arbeit und des Bodens sein Eigentum. Dabei gelten jedoch zwei Einschränkungen. Der Mensch darf erstens nicht mehr besitzen, als er nutzen kann, ohne dass es verdirbt, und zweitens müssen wir immer genug für andere lassen. Die Aufgabe des Staatswesens leitete sich daraus ab. Der Staat muss das Leben, die Freiheit und das Eigentum der Menschen schützen, und er ist nur legitim, wenn er aus dem Willen und der Zustimmung freier Menschen hervorgeht. Locke trug damit wesentlich zum neuzeitlichen Wandel der Ideengeschichte bei und gründete nicht nur die menschliche Erkenntnis, sondern auch die politische Ordnung auf der Freiheit und Autonomie des Menschen. Link Nummer 6. Für Leibniz leben wir in der besten aller möglichen Welten. Sie besteht aus Monaden. Leibniz war ein echtes Universalgenie. Zeitgleich mit Newton entwickelte er die Integral- und Differentialrechnung und als Philosoph entwickelte er die Gedanken von Spinoza, Arnauld und Malebranche zum Wesen Gottes entscheidend weiter. Besonders einflussreich wurde Leibniz durch seine Monadenlehre. Zunächst grenzte sich Leibniz von Spinoza ab, indem er die Welt nicht als mit Gott identisch betrachtete. Gott war für ihn vielmehr der Ursprung der Erklärung aller Tatsachen in der Welt. Er ist somit ein Schöpfergott und ein personal gedachter Gott, doch hat der Mensch, anders als bei Malebranche, keine Möglichkeit, Gott wahrhaftig zu erkennen oder an seinen Vorstellungen Anteil zu haben. Was uns dieser nicht erkennbare Schöpfergott nach Leibniz hinterlassen hat, ist eine unendliche Vielzahl an Substanzen. Nur Gott selbst ist eine nicht geschaffene Substanz. Diese Substanzen sind Einheiten und lassen sich nicht weiter unterteilen. Sie sind geistig begrifflicher Natur und haben demnach keine Ausdehnung. Leibniz bezeichnete die verschiedenen Formen von Substanzen als Monaden, vom altgriechischen Wort Monas für Einheit. Er unterschied zwischen unterschiedlichen Kategorien von Monaden. Einfache Monaden stellen den unbewussten Teil der Welt und die Materie dar. Tiermonaden können assoziative Verbindungen mit ihrer Umwelt eingehen und sich dadurch in ihr zurechtfinden. Rationale Monaden wiederum erkennen ihren Geist als solchen und verfügen über ein reflexives Selbstbewusstsein. Grundsätzlich ist wichtig zu verstehen, dass das, was wir als ausgedehnte Dinge in der Welt wahrnehmen, von Monaden auf geistig begriffliche Weise umschlossen werden, selbst aber keine Monaden sind. Die Monadologie entwickelte Leibniz basierend auf dem rationalistischen Grundsatz, dass alles, was existiert, eine vollständige Erklärung haben muss. So gelangte er zu dem bemerkenswerten Schluss, dass wir notwendigerweise in der besten aller möglichen Welten leben. Dies ergibt sich nach Leibniz aus der Tatsache, dass Gott die Welt geschaffen hat. Gott muss also einen Grund gehabt haben, genau diese, unsere Welt und nicht eine andere erschaffen zu haben. Aber wie kann unsere Welt bei all dem Leid, das es gibt, die bestmögliche sein? Wäre nicht bei jedem Leid, das ein Wesen erfährt, die Welt ohne genau dieses Leid notwendig eine bessere? Leibniz war anderer Meinung. Wir können nicht wissen, ob nicht eine Welt, in der dieses Leid fehlte, nicht insgesamt doch eine schlechtere wäre. Leibniz' hochabstrakte Monadologie hatte einen starken Einfluss auf die Philosophie der Neuzeit und wirkte bis in die Moderne hinein. Ebenso prägte er mit seinem Begriff von Gott die Theologie und half die Mathematik weiterzubringen. Kommen wir zum nächsten Schritt in der neuzeitlichen Philosophie, der uns tiefer ins 18. Jahrhundert und zurück nach Großbritannien führt. Blink Nummer 7. Mit radikalen Thesen vertraten Berkeley, Hume und Smith die Aufklärung in Irland und Schottland. Die drei aufklärerischen Denker Berkeley, Hume und Smith wandten sich auf sehr unterschiedliche Weise Fragen der Erkenntnis und der Moral zu. Doch ihre Antworten fanden sie in derselben Quelle, der Erfahrung. Damit vertraten sie einen radikalen Skeptizismus und Rationalismus, der sich, wie schon bei Descartes, wenig mit blindem Autoritätsglauben vertrug. Beginnen wir mit dem Iren George Berkeley, der 1685 geboren wurde. Er vertrat die These des Immaterialismus. Berkeley meinte also, die Materie existiere nicht. Physikalische Gegenstände existierten nur dann, wenn sie von einem menschlichen oder göttlichen Geist wahrgenommen würden. Diese These ist zusammengefasst in Berkeleys berühmtem Spruch Esse est percipii, Sein ist wahrgenommen werden. Doch nicht nur die Dinge der materiellen Welt existieren nach Berkeley nicht, auch abstrakte Ideen sind Illusionen. Denn diese führen zu Widersprüchen. Betrachten wir als Beispiel die abstrakte Idee eines Parallelogramms. Zu den Parallelogrammen zählen alle Rhomben, aber auch der Sonderfall des Quadrats. Was für eine Vorstellung haben wir dann aber von der Idee des Parallelogramms? Entweder müsste sie ohne bestimmte Eigenschaften auskommen, dann wäre unsere Vorstellung leer. Oder sie hätte widersprüchliche Eigenschaften, sie wäre zum Beispiel zugleich quadratisch und rhomboid. Nach Berkeley existiert deshalb nur, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Außerhalb dieser konkreten Wahrnehmungen gibt es nichts. Ähnlich radikal beantwortete der schottische Denker David Hume Mitte des 18. Jahrhunderts die Frage nach der Erkenntnis. Auch er stützte sich dabei auf unsere Erfahrung. Hume zufolge sind unsere Ideen die einzig unmittelbaren Gegenstände unseres Denkens. Nur unsere Ideen können wir in unserem Denken als existierend erfahren und nur sie bilden eine zweifelsfreie Grundlage unserer Erkenntnis. Alles Materielle dagegen können wir nur durch unsere Ideen vermittelt wahrnehmen und diese unterliegen somit dem Zweifel. Auch unsere moralischen Vorstellungen sah Hume nicht als angeboren oder gottgegeben, sondern als das Resultat unserer Erfahrungen. Wir halten eine Handlung dann für moralisch gut, wenn wir ein persönliches Gefühl der Zustimmung empfinden und schlecht, wenn wir Ablehnung fühlen. Dies war für die damalige Zeit eine radikale Relativierung von moralischen Geboten. Humes Freund und Landsmann Adam Smith entwickelte diese Gedanken in seinem ersten großen Werk Theory of Moral Sentiments zu einer aufklärerischen Moralphilosophie. Entscheidend für die moralische Bewertung ist hier Smiths Idee der Sympathie eines unparteiischen Betrachters, des Impartial Spectator. Moralisch gut ist demnach, wofür ein unparteiischer Betrachter Sympathie empfinden würde. Berkeley, Hume und Smith führten das Projekt einer autonomen menschlichen Vernunft weiter, indem sie Erkenntnis und Moral von Gott und den religiösen Autoritäten entkoppelten. Kommen wir abschließend zu einem Bekannten der Freunde Hume und Smith, dem bereits damals berüchtigten Genfer Philosophen Jean-Jacques Rousseau. Blink Nummer 8. Für Rousseau war der Mensch von Natur aus gut und die Gesellschaft musste seiner Entfaltung dienen. Der Zirkel der Gelehrten war damals europaweit verhältnismäßig klein und die großen Köpfe der Aufklärung kannten sich oftmals untereinander. So waren Hume und Smith auch mit Jean-Jacques Rousseau bekannt, der mit seiner Zivilisationskritik und der Betonung der menschlichen Freiheit im 18. Jahrhundert großes Aufsehen erregte. Rousseaus Gedanken basierten auf zwei Grundannahmen. Er hielt den Menschen für ein grundsätzlich gutes Wesen, das erst durch die Gesellschaft verdorben wird. Damit trat Rousseau deutlich Hobbes' Theorie im Leviathan entgegen. Außerdem war der Mensch für Rousseau von Natur aus frei. Auch hier ist es erst die Gesellschaft, die den Menschen Ketten anlegt. Die damalige Gesellschaft war Rousseau zufolge denkbar schlecht eingerichtet und brachte den Einzelnen in einen verwerflichen Zustand. Doch wie konnte es dazu kommen? Wie alle anderen Lebewesen auch, hat der Mensch einen angeborenen Trieb zur Selbsterhaltung. Rousseau nannte diesen Selbstliebe. In der Gesellschaft wird der Mensch jedoch korrumpiert, denn diese geht einher mit Hierarchien und der Produktion von Gütern bzw. deren Besitz. Durch diese Elemente beginnen sich die Menschen untereinander zu vergleichen und in Konkurrenz zueinander zu treten, zum Beispiel durch Macht und Reichtum. So schlägt die natürliche und nützliche Selbstliebe um in Selbstverliebtheit, die das Mitgefühl für andere verkümmern lässt. Auf diese Weise entstehen materielle und politische Ungleichheiten zwischen den Menschen. Auf seine Kritik ließ Rousseau den Gegenentwurf eines idealen Gemeinwesens folgen. Es basiert auf der Idee eines Gesellschaftsvertrags, wie bei Hobbes und Locke, doch durch sein gänzlich anderes Menschenbild setzte sich Rousseau hier deutlich von seinen Vorgängern ab. Rousseau wollte mit seinem Gesellschaftsvertrag ein grundlegendes Problem lösen. Die Freiheit des Einzelnen sollte bewahrt und zugleich das Zusammenleben in einer Gemeinschaft organisiert werden, in der Menschen materiell und psychisch voneinander abhängig sind. Er sah den einzigen Weg darin, dass die Menschen ihre Partikularinteressen überwinden und zu einem Allgemeinwillen formen müssten. Dieser Allgemeinwille ergibt sich zwar aus dem freien Willen des Menschen, doch wenn er einmal geformt ist, muss sich jeder dem Allgemeinwillen unterwerfen. So kann Rousseaus Modell als radikale Form einer direkten Demokratie verstanden werden. Damit provozierte Rousseau natürlich die Kritik, dass der Allgemeinwille keinen Schutz für die Interessen von politischen Minderheiten biete und damit die Freiheit dieser Individuen potenziell einschränke. Der neuzeitliche Leitgedanke der Autonomie ist auch bei Rousseau durchgehend präsent. Nicht nur in der natürlichen Freiheit des Menschen, sondern auch durch die Formung des Allgemeinwillens, durch den die Regierungsgewalt an das Volk übergeht, das sich von einem alleinherrschenden Monarchen lossagt. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch Philosophie der Neuzeit von Johannes Haag und Markus Wild angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Die Philosophie der Neuzeit ist geprägt vom Leitgedanken der Autonomie. Im Ideal der Aufklärung wurde die menschliche Vernunft als unabhängig von überlieferten Lehren und Autoritäten erkannt und als wichtigstes Werkzeug der Erkenntnis gesehen. Auf allen Gebieten der Philosophie, sei es politische Theorie, Ethik oder Metaphysik, formulierten die Philosophen der Neuzeit radikal neue Sichtweisen und prägen unser Denken bis heute. Hat dir das gefallen? Wir hoffen, diese Blinks waren erhellend. Lass uns gern wissen, was du über unsere Inhalte denkst. Schreib einfach eine Mail an remember@blinkist.com und wähle Philosophie der Neuzeit als Betreff.